Ja, der Baum war gut.
Ja.
Leider habe ich ihn weniger ausgenutzt, als ich wollte, aber es funktioniert.
Naja. Dann hat er halt keine Leute verprügelt. Ist ja auch mal okay.
Unser Thema heute soll sein Worldbuilding im Allgemeinen.
Eine kleine Einführung in.
Das kleine Einmaleins des Worldbuildings. Der Einführungskurs eines jeden Gottes.
Wir fangen aber nicht bei Göttern an.
Nein, die kommen später. Eine wichtige erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man eine Welt erstellen will, ist, was für eine Welt will man erstellen? Kann eine ziemlich überwältigende Frage sein, wenn man sich am Anfang darüber Gedanken macht. Aber eigentlich geht es um ein paar Sachen, die auch sehr stark mit der Session Zero zusammenhängen. Der Anfang ist vielleicht wirklich, welche Art von Fantasy, weil wir gehen jetzt einmal von Fantasy aus. Andere Genres haben ganz andere Regeln. Und Fantasy ist ein ziemlich weites Genre und ein ziemlich großes Spektrum. Es geht von Low Fantasy, was mehr oder weniger das gleiche ist wie normales Leben im Mittelalter. Und die wenigsten glauben an Magie, aber Magie ist tatsächlich real, aber es gibt nur wenige, die sie verwenden können. Dann gibt es, was ich persönlich, ich nenne es mal Mid-Fantasy nenne. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es dafür ein besseres Wort gibt. Wahrscheinlich schon. Das finde ich sowas wie Herr der Ringe, wo Magie durchaus real ist und mehr oder weniger auch bekannt, aber auf jeden Fall nicht wirklich regelmäßigen Kontakt dafür hat und vielleicht nur in großen Städten überhaupt wirklich Magie verwendet wird.
Es ist immer noch was Besonderes, wenn jemand Magie hat, aber man sieht es so öfters mal, man sieht manchmal Leute vorbeilaufen, die kleine Zaubertricks vielleicht aufhören oder so, aber man weiß, der normale Bürger hat es einfach nicht.
Es ist nicht überraschend, wenn man im Laufe seines Lebens mal Kontakt mit Magie hat. Und dann haben wir High Fantasy, wo ich jetzt einfach mal Warhammer reinhau, wo so gefühlt jegliche Person fast täglich Kontakt mit Magie hat.
Ja, darunter gibt es auch andere Spielsysteme, die darauf aufbauen, dass alle Charaktere Magie haben. Von dem her, da gibt es auch viele Beispiele dafür. Teilweise bei High Fantasy zähle ich auch Sachen dazu, dass Magical Items relativ common sind, auch dass man sie kaufen kann teilweise, dass es da einen Markt dafür gibt. Und da fallen so viele Sachen dazu.
Ja, weil die Entscheidung, wie häufig ist Magie, ist halt ziemlich wichtig, weil es beeinflusst alles andere. Wir haben ja schon letztes Mal klar gemacht, uns geht es eigentlich immer um Glaubwürdigkeit. Um Glaubwürdigkeit und dass man logische Schlussfolgerungen machen kann.
Im Prinzip, man baut sich damit eine Grundlage, die sehr, sehr allgemein ist, weil es eher ein Konzept als wirklich viel mehr ist. Und darauf kann man dann seine Steine setzen, damit alles eine schöne Pyramide im Endeffekt ergibt.
Richtig. Es ist noch mal weniger als das Fundament, es ist eigentlich eher die Grundidee.
Genau.
Und was gerade damit auch zusammenhängt, mit der Grundidee ist, was soll die Stimmung der Welt sein? Was für eine Art von Geschichte will man erzählen mit dieser Welt?
Wobei gerade da man auch bedenken muss, dass die Spieler einen Einfluss darauf haben können und dass sowas auch teilweise in einer Session Zero mit geklärt werden soll, weil
Genau.
wenn man das nicht davor mit den Spielern abklärt, kann es sein, ja wie, eigentlich hatte ich gedacht, es ist so und so und es kann später zu Komplikationen führen, wenn man es nicht davor schon geklärt hat. Aber wenn man sich das zusammen überlegt, dann sollte man eigentlich schon mal eine gute Basis haben.
Richtig. Das muss, wie gesagt, auch in der Session Zero beschlossen werden. Was natürlich jetzt ein gewisses Dilemma ist, wenn man erst nach der Session Zero damit anfängt, seine Welt zu erstellen, hat man natürlich deutlich weniger Zeit, um besagte Welt zu erstellen, bis man anfängt zu spielen. Andererseits kann man natürlich auch eine allgemeine Welt erstellen, die auch eine allgemeine Stimmung hat, aber dann je nachdem, was in der Session Zero rauskommt, die Welt entweder abändern oder ein Szenario in dieser Welt finden oder erfinden, wo diese Stimmung und diese Story erzählt werden kann.
Und im Verlauf der Geschichte kann es ja sowieso passieren, dass sich die Stimmung der Welt ändert. Konflikte entstehen teilweise oder werden gelöst durch die Gruppe, je nachdem, welche Art auch man dann im Endeffekt dort spielt. Und dadurch, dass sich das eh alles ändern kann mit der Zeit, ist es teilweise irrelevant, dass man sich vor allem eher das konzeptionell mal einen Startpunkt überlegt. Und wie der dann aussieht, ist vielfältig möglich.
Ich meine, es sind ja die unterschiedlichen Sachen, wenn man es mal mit den D&D-Welten Vergleich zieht. Man, ich kenne die jetzt nicht sonderlich gut, ich weiß nicht, wie gut du sie kennst, aber zum Beispiel die Forgotten Realms ist so das klassische Fantasyland, wie man es erwarten würde. Es ist einfach wirklich, blöd gesagt, generische Fantasy. Und viele alteingesessene D&D-Fans mögen es nicht, aber andererseits finde ich, naja, es ist der perfekte Startpunkt, weil jeder, auch wenn er sich mit D&D nicht so nicht auskennt, wenn er grundsätzlich mal ein Verständnis von Fantasy hat, vom allgemeinen Genre, wird er irgendwas Vertrautes finden in den Forgotten Realms.
Ja, absolut.
Und da, in Forgotten Realms kannst du so ziemlich jede Art von Geschichte erzählen, aber trotzdem ist es immer noch ziemlich allgemein. Dann haben wir als anderes Beispiel, keine Ahnung, ich glaube Eberron, was ein bisschen mehr, ich glaube High Fantasy geht, aber auch ein bisschen nicht ganz in Steampunk-mäßig, aber sowas Vergleichbares. Spelljammer, was ein ganz schräges, aber auch potenziell interessantes Sache ist, wo wirklich jenseits von High Fantasy ist. Und was noch? Dark Sun?
Ja, es gibt so sehr, sehr viele Module, die in unterschiedlichste Richtungen gehen da.
Richtig, Dark Sun ist ein ganz eigenes und da ist einfach die grundsätzliche Stimmung eigentlich postapokalyptisch. Die Sonne ist fast am Sterben, die Götter sind, wenn sie überhaupt existieren, sehr weit entfernt. Das sind so die Grundsachen. Aber ich glaube, ich persönlich glaube, dass es, wenn man mit dem Worldbuilding anfängt und dass man keinen Fehler damit macht, wenn die erste Welt, die man erstellt, effektiv Fantasyland ist.
Ja, also ermöglicht auch sehr viele Sachen, dass man selbst noch im Laufe der Zeit anpassen kann, sehr leicht, weil dadurch, dass eben es so Standard ist, hat man selbst doch eine sehr schöne Vorstellung davor, wie alles zusammenspielen kann, wie Sachen funktionieren und ist dadurch recht angenehm, eigentlich damit zu arbeiten.
Genau, man muss nicht alles komplett neu erfinden. Man kann sich auf bestehende Konzepte stützen und kann dann was Eigenes draus entwickeln, was natürlich mit der Zeit immer wieder rauskommt. Ich merke es bei mir inzwischen, dass ich teilweise bei meiner Welt teilweise an Grenzen komme, die ich jetzt nicht erwartet hätte, wo ich denke so, kann ich diesen Aspekt noch ändern oder wurde er bereits Teil des Spiels? Weil das ist natürlich auch wichtig, weil du kannst jederzeit deine Welt ändern, solange dieses Element noch nie Teil des Spiels war.
Aber auf jeden Fall, man merkt, ohne diese Fragen zu beantworten, ist es früher oder später schwierig, eine sozusagen schöne Welt zu erstellen, ein Worldbuilding zu betreiben, ohne eben auf Probleme zu laufen. Deswegen, wenn man das vom Anfang an schon aus dem Weg geräumt hat, dann hat man später weniger Probleme und es hilft einem einfach, diese endlichen anderen Aspekte aufzubauen. Mhm.
Ja, genau, es ist einfach, es hilft dir einfach später ständig, ohne dass du es merkst, wenn du diese Sachen geklärt hast.
Ich finde, das kann man auch schön dann auf unseren nächsten Punkt irgendwo überleiten. Und dabei geht es halt darum, wie fängt man jetzt eigentlich an, dann, wenn man schon mal ein Konzept hat, wie kann man dann daraufhin aufbauen? Und da haben wir eigentlich zwei Punkte.
Top-down versus bottom-up.
Genau. Im Allgemeinen sind sie ja relativ selbsterklärend.
Muss vielleicht mal erklären, was sowas ist.
Ja, also im Prinzip beim einen, wenn man jetzt von top-down anschaut, betrachtet man erst seine Grenzen im Prinzip und arbeitet dann von dort ins Spezielle runter, wird immer genauer, immer feiner mit dem Wie, sozusagen welche Aspekte man erstellt, was man braucht und arbeitet sich so immer langsam weiter bis zu einem kleinsten Element, bis zu einer Person oder einem kleinen Haus oder sonst was auch immer das dann ist.
Man fängt an mit, was sind die Götter? Was macht jeder Gott? Dann, was sind die Kontinente? Wie ist jeder Kontinent kulturell aufgebaut? Was sind die großen Reiche jedes Kontinents? Was sind die einzelnen Elemente dieser Reiche? Regionen, Provinzen und dann die Landstriche in diesen Grenzen und dann die Städte in diesen Landstrichen. Dann Stadt, Dorf, Haus, Straße, Haus, Familie. Und dem gegenüber steht eben Bottom-up, was eigentlich mehr oder weniger das Gegensätzliche davon ist. Du fängst wirklich im ganz Kleinen an, vielleicht nur mit dem Haus und dem Ort, den du für dein erstes Adventure wirklich brauchst und arbeitest dann Schritt für Schritt nach draußen. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass für einen Anfang Bottom-up 1000-mal einfacher ist.
Ja, absolut. Das Schöne bei Bottom-up ist, wenn man dieses Konzept verwendet, kann man einfach eine ganz kleine Sache als Grundlage verwenden und dann im Verlaufe der Geschichte, im Verlaufe der Adventures immer um die Spieler rum langsam anfangen, die Welt aufzubauen. Dadurch braucht man relativ wenig Vorbereitung dafür, weil man on the go langsam aber sicher immer mehr hat und es sich immer mehr aufbaut, bis es dann ein Gesamtbild ergibt. Es birgt aber auch Risiken teilweise, wenn auf einmal unerwartete Fragen kommen, die über die Grenzen des Worldbuildings, das man bisher betrieben hat, hinausgehen, dass man diese nicht direkt beantworten kann. Aber es ist trotzdem ein guter Anfang und relativ flexibel, sozusagen verwendbar, weil man nicht sich von Anfang an in ein Korsett reindrückt, wo man sagt, das habe ich alles und in dem passiert dann das alles.
Genau. Es ist, glaube ich, eine gewisse Mischung ist ganz wichtig, dass man eben ein bisschen top-down macht, wie wir eben vorhin gesagt haben, mit was ist das Konzept von der Welt, auch ein bisschen spezialisiert im Sinne von zumindest die Grundidee von den unterschiedlichen Kontinenten. Und wenn es nur die Namen sind und wenn man sich vielleicht ungefähr vorstellt, was dort los ist, zumindest die kulturellen Sachen, grob, einfach nur grob. Das kann schon ausreichen. Und dann vielleicht mal kurz wenn man schon eine Karte hat oder sich gerade eine Karte ausdenkt, muss man nicht, kann man, zumindest mal grob überlegt, was jede Region ausmacht. Zumindest nur grob. Zum Beispiel, ach, das ist Bergbau, das ist Handel, da ist eher Landwirtschaft und das ist eigentlich ein Ödland. Das kann schon ausreichen.
Ja, manchmal reichen Einwortbeschreibungen, um ein gutes Gefühl damit zu haben, womit man dann auch später arbeiten kann und als Konzept einfach im Hinterkopf zu behalten. Aber damit gehen wir eigentlich auch schon darauf ein, was für Arten, welche Scopes man betrachten kann beim Worldbuilding. Wie du bereits gesagt hast, es geht um Regionen, um Provinzen. Aber man kann auch, wie bereits vorhin auch erwähnt, mit ganzen Planeten oder der Welt an sich anfangen, mit dem Multiverse. Oder halt ganz, ganz klein bei einzelnen Leuten, Familien oder einem kleinen Dorf oder wie auch immer. Wir haben auch mal eine kleine Liste aufgeschrieben, was uns dazu eingefallen ist.
Uns sind aufgefallen, von groß nach klein, Welt, Kontinente, Länder, Landstriche und Regionen, Städte, Dörfer in Anführungszeichen, danach noch Familien und Dungeons.
Der Dungeon ist meistens eine Sache, die man so oder so früher oder später braucht, wenn man ein sozusagen gewöhnliches Abenteuer erstellen möchte, das, wie wir bereits letztes Mal angesprochen haben, der Ort sein wird, wo das erste Abenteuer auch stattfinden wird im Endeffekt. Deswegen, das wird man so oder so relativ früh brauchen. Aber wenn man von Top-Down arbeitet, kann es sein, dass man erst die Welt erstellt und dann sich den Startpunkt raufsucht und dann dort den Dungeon erstellt, den ersten, wo man sozusagen die Gruppe hinschicken will.
Ich glaube, es ist wichtig, wenn man Leuten sagt, es ist völlig okay, Stereotypen zu verwenden, wenn es ums Anfangs-Dungeon geht, nur die ersten paar Level. Weil es sind Stereotypen aus einem guten Grund. Es sind gute Startpunkte für Helden und Abenteuer. Und gerade bei 5th Edition D&D, die ersten zwei Level sind so schwer oder besser so gefährlich für die Spieler oder für die Spielercharaktere, weil die halt so schnell draufgehen können, dass man aufpassen muss, was man denen vorlegt.
Ja.
Drei Goblins können wirklich gefährlich sein.
Kommt drauf an, was für eine Gruppe man hat, auf jeden Fall.
Natürlich.
Außerdem, gerade auch am Anfang, wenn man mit Erstlevel-Charakteren spielt, kann es auch sein, dass man natürlich Anfänger dabei hat, welche die zum ersten Mal spielen. Und mit einem Dungeon zum Beispiel, oder einem Anfang, der auf Stereotypen aufbaut, kann man dann schon mal eine schöne Einführung in die Mechaniken des Spiels damit bieten. Wobei die erste Session ist dann nochmal ein Thema, wo man später nochmal genau drauf eingehen kann. Aber es ist auch wichtig, das als Element im Hinterkopf zu behalten, wo will man im Endeffekt anfangen. Weil um diesen Ort rum muss man auch etwas Worldbuilding betreiben, damit man weiß, was ist hier eigentlich. Ansonsten kann man nicht wirklich anfangen in der Lehre.
Das ist ein guter Punkt. Die erste Session, das könnte ein gutes Thema für den nächsten Podcast werden. Die erste Session oder das erste Abenteuer? Dann, was gibt's so an allgemeinen Elementen des Worldbuildings?
Also allgemein betrachten kann man anfangen mit sowas wie Multiverse, den Göttern, dem Pantheon an Göttern, Religionen, die sich um diese drum bilden, generell die Rolle der Götter in der Welt, dann Politik, was auch mit Organisationen viel zu tun hat, wie Parteien oder religiöse Gruppierungen, die Einfluss natürlich haben können auf die gesamte Umgebung teilweise auch oder die Infrastruktur, Gilden, vieles mehr auch an eben Gruppierungen, die einzelne Teile der Welt mit beeinflussen können oder Konzepte davon. Dann Kulturen generell, auch da spielt teilweise Glaube und Religion mit rein. Was für Kulturen gibt es innerhalb von einem Land, innerhalb von einer Stadt, von einer Region? Wie interagieren sie? Was auch zu Konflikten führen kann, je nachdem, wie man sie erstellt und so weiter. Ein weiterer Punkt wäre Klimazonen, Klimagebiete. Da wenn man nicht gerade mit einem Kontinent anfängt, der nicht zu groß ist und man eine Welt spielt, wie wir sie auch auf der Erde kennen, mit entsprechenden Klimaunterschieden, je nachdem, wo man sich befindet, dann sind es relevante Einflüsse, die man betrachten sollte, auch für eben die ganzen Kulturen, die sich darum bilden, weil in einer Wüste werden andere Kulturen aufblühen als jetzt zum Beispiel im Gebirge und so weiter. Andere Sachen, die man auch beim Worldbuilding betrachten kann, ist Technologie bzw. Technologie und Fortschritt und dementsprechend die Möglichkeiten, die diese bieten, dass sie beeinflussen, wie Städte gebaut werden oder wie man durch die Welt reist etc. Außerdem Magie, wie bereits ganz am Anfang gesagt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, aber nicht nur wissend, wie Magie verbreitet ist, sondern auch wie sie funktioniert oder welche speziellen Formen sie haben kann, wie sie in der Gesellschaft etabliert ist. Solche Elemente sind auch wichtig zu betrachten. Und als letzten Punkt haben wir uns noch notiert, Kalender bzw. Zeitrechnung. Normalerweise hat jede Welt irgendeine Art an Zeitrechnung. Und ein Gefühl dafür zu haben, wie Zeit in der Welt verstreicht und wie generell ein Kalender aufgebaut ist, kann sehr relevant sein für kulturelle Feiertage oder ähnliches. Und dementsprechend sind das einige Elemente, die man früher oder später mal sich betrachten kann oder sollte, damit man die typischen Fragen beantworten kann, die mal auftreten können, wie wenn man jetzt ja zum Beispiel im Land ist, wer regiert dieses Land eigentlich? Wie wird dieses Land geführt? Genau. Und alleine über solche Fragen, die auftreten können, beantworten zu können, hilft es, sich dazu mal Gedanken gemacht zu haben.
Und wenn es nur ein, zwei Sätze sind, das reicht teilweise schon völlig aus.
Man muss es nicht komplett ausarbeiten, aber ein Konzept dahinter sich mal zu überlegen zu haben, von wegen, ja, es ist ein Königreich und die Königsfamilie heißt XY, reicht manchmal schon auf, einen guten Anfang zu haben zumindest.
Lange Zeit, das ist kurz mal Blick hinter die Kulissen bei mir, lange Zeit hatte meine Welt nicht wirklich eine Herrscherfamilie. Ich wusste sie, es gibt eine und ich hatte auch eine ungefähre, nee, ich hatte auch nicht mal eine ungefähre Rede. Ich wusste, es gibt eine und sie regiert. Mehr wusste ich nicht. Ich hatte auch noch kaum, ich hatte lange Zeit noch nicht mal einen Namen für die. Inzwischen habe ich einen Namen, inzwischen habe ich auch die zwei wichtigen Personen von dieser Familie und eine ungefähre Regierungsform, aber mehr halt auch noch nicht.
Solange es nicht relevant wird, reichen einfache Konzepte wie das, um das Spiel am Laufen zu haben, ohne dass es zu Problemen kommt. Aber man sollte auf jeden Fall eben so eine kurze Antwort zumindest im Petto haben auf solche Fragen, die dann doch auftreten können.
Ich wollte noch auf ein paar einzelne Elemente hier, die wir gerade aufgelistet haben, eingehen. Zum Beispiel Organisationen. Es kann teilweise richtig Spaß machen, irgendwelche Organisationen zu erstellen. Ich wage zu behaupten, dass ungefähr die Hälfte von den Organisationen, die ich bereits vorbereitet habe für unser Spiel, einfach nur existieren, weil ich irgendwann mal irgendeine Idee hatte und ich dachte, oh, da was, kann was Lustiges draus werden. Zum Beispiel, erst letztens gab es auf dem World Anvil Discord eine Diskussion über, wie funktioniert ein Schwarzmarkt im Allgemeinen. Und wir haben uns wirklich fast eine Stunde lang unterhalten und unterschiedliche Ideen ausgetauscht, so, okay, wie könnte man einen Schwarzmarkt aufbauen? So, wie würden Bezahlungen funktionieren? Wie würde die Kontaktaufnahme funktionieren? Wer organisiert das alles, wenn es ein größerer Schwarzmarkt ist? Welche Organisation hat Kontrolle über diesen Schwarzmarkt? Und welche Rollen müssen innerhalb dieser Organisation gefüllt werden? Vom oberen Boss, der alles kontrolliert, zu Hehlern, die vielleicht nur mit Kleinkriminellen arbeiten oder richtigen Kontaktmännern. Und da ist das kann teilweise richtig Spaß machen und auch wirklich im besten Sinne Zeit einnehmen, einfach die auszuarbeiten.
Und sie sind auch ziemlich relevant für die Umgebung. Meistens, gerade zum Beispiel bei einem Schwarzmarkt, wenn der relativ aktiv ist, kann sein, dass die öffentliche Ordnung sich versucht, darum zu kümmern, diesen Schwarzmarkt lahmzulegen. Vielleicht aber auch genau nicht, weil man weiß, ohne den würde überhaupt nichts laufen. Aber je nachdem, wie man es aufbaut, kann es auch größere Einflüsse dementsprechend geben.
Genau, er kann halt wirklich vielleicht auch politische Macht haben, indem er vielleicht der Regierung in Anführungszeichen es ermöglicht, an gewisse Güter zu kommen oder oder gewisse Dinge zu erledigen, die Regierung vielleicht tun will oder erledigt haben will oder machen muss oder kaufen muss oder verkaufen muss, aber es offiziell nicht darf.
Zum Beispiel, ja.
Oder was sonst noch an Beispielen? Magierakademien, weil wir jetzt wieder bei Magien sind. Wie ist Magie organisiert? Kann auch interessant sein.
Ja, auf jeden Fall.
Wird Magie als gefährlich angesehen? Ist Magie etwas, was man erlernen muss oder was man naturgemäß hat, aber vielleicht lernen muss zu kontrollieren? Und all das, das kann alles sehr interessante Fragen sein, wo es wirklich Spaß macht, die auszuarbeiten.
Und gerade am letzten Beispiel merkt man auch, wie teilweise einzelne Elemente miteinander verstrickt sind und wie nützlich es sein kann, beide Fragen zu beantworten, um ein schönes Gesamtbild zu haben, um dann auch solche Sachen leichter ausarbeiten zu können.
Ich meine, in einer Welt hängt alles irgendwie zusammen. Weswegen es wichtig ist, am Anfang zumindest für alles oder für die wichtigsten Themen ein kleines Konzept sich ausgedacht zu haben. Wie das grundsätzlich funktioniert. Deswegen, weil es eben später nützlich wird, wenn du denkst, so, okay, ich will jetzt eine Magieakademie erstellen. Ah, Magie funktioniert ja so und so und es ist vielleicht politisch so und so angesehen.
Ja, und das wirkt sich dann natürlich auch darauf auf, wie die von der Struktur her sozusagen in der Gesellschaft dann auftreten, ob sie eher defensiv sind, sich zurückziehen oder ob sie einfach auf die Straße gehen, als wäre es nichts anderes, als wären sie normale Leute. Das kann in sämtliche Richtungen gehen.
Genau, werden sie respektiert oder eher gefürchtet oder vielleicht wirklich nicht nur mehr gefürchtet, sondern vielleicht auch wirklich aktiv, nicht gerade verfolgt, aber gemieden, weil man sie als gefährlich ansieht.
Ja, oder eben sogar verfolgt in extremen Fällen.
Das kann auch eine sehr interessante Welt sein, wo Magie als extrem gefährlich angesehen wird und man versucht, sie auszurotten. Kann alles sehr interessant sein. Und zwei Sachen, die ich jetzt noch erwähnen wollte. Ich hoffe, ich kann mich an beide erinnern, weil ich beide teilweise wieder vergessen habe und mich wieder daran erinnert habe. Einmal, was wichtig ist, gerade bei so Organisationen und alles Mögliche, es bringt nichts, wenn man sich dazu zwingt, sich dabei etwas auszudenken. Da kommt nichts bei raus.
Ja.
Ich finde, man muss es quasi dann machen, wenn man entweder gerade Lust hat oder irgendeine eine Idee hat.
Oder wenn es in einer Session zum Beispiel aufkommt, Beispiel, die Gruppe möchte Kontakt mit vielleicht Leuten aus dem Untergrund quasi aufnehmen.
Mhm.
Wenn man diese noch nicht bis dahin erstellt hat, dann ist es also spätestens dann ein Zeitpunkt, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich was. Und wenn man in der Session selbst eine Idee hatte, was oft vorkommt, dass man während einer Session, weil die Spieler auf was gekommen sind, dann selbst eine Idee dazu hat, bis man dann diesen Schwung mitnimmt, um dann das auszuarbeiten. Ne?
Oh ja. Man ist fast nie so kreativ wie in der halben Sekunde, bevor man etwas sagen muss. Ich hatte schon mehrere Situationen, wo ihr irgendwas von mir wolltet und ihr dachtet so, okay, und ich fange einfach an zu reden und ich denke gerade mal eine halbe Sekunde im Voraus, was ich jetzt sagen werde.
Und ansonsten halt noch nebenbei quasi.
Genau, und dann einfach nur, ja, okay, das und das und das und das, einfach so aus meinen mentalen Schubladen alles Mögliche rausreißen, was irgendwie nützlich sein könnte und irgendwie vor mich hin einen Weg bauen. Okay, das funktioniert so, jetzt ist es so, fertig.
Und deswegen, manchmal ist es einfach wichtig, dass man sich vor allem sozusagen überlegt, gerade in solchen Situationen auch, ergibt es eigentlich Sinn? Kann es sein, dass es dann einen Untergrund gibt oder so, weil manchmal ist es besser, sich diese Frage mal beantwortet zu haben, wenn man was erstellt, selbst wenn man es nicht ausarbeitet, einfach um dann im Moment es ein bisschen leichter zu haben. Und,
stimmt, ja. Sowohl im Nachhinein im Sinne von wirklich sich fragen, ergibt es wirklich Sinn, was ich gerade aufgeschrieben habe, oder sich teilweise fragen, okay, was wäre die logische Schlussfolgerung von dem, was ich bereits habe? Dann nächster Punkt, was wir noch kurz ansprechen könnten vielleicht, Politik und Regierungsformen.
Das ist jetzt auch ein großer Punkt, der auch ein bisschen in die Richtung von Regionen, Kulturen bzw. Ländern mit reinspielen. Wenn man in der Politik, in die Regierung schaut, sind es Parteien, die sich dort bekämpfen, sind es Familien, die dort drin sitzen, oder ist es sogar einfach nur ein autokratischer Herrscher, der mehr oder weniger mit seiner eigenen Meinung regiert, ohne irgendwie eine zweite Instanz zu haben, die dahinter ist. Oder hat man eine Demokratie im moderneren Sinne mit mehreren Parteien, die dann aufgebaut sind durch die diversen kulturellen Gruppen, die dann deren Meinung versuchen zu vertreten über diese Parteien. Und das kann sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten bieten, wie es aufgebaut ist.
Aber ich habe irgendwo mal gelesen oder gehört, die Grenze von dem, was ein zentrales Organ regieren kann, ist abhängig von dem, wie war das nochmal genau, du kannst nur so weit effektiv regieren, wie du innerhalb von 2 Wochen hinkommst. Wenn eine Nachricht 2 Wochen braucht, um von A nach B zu kommen, ist es das Maximum der Größe von einem zentralen Organ. Weil wenn du länger brauchst, kannst du nicht zeitgemäß reagieren.
Ja, spätestens wenn man so römisches Reich mehr Größe angenommen hat, braucht man wirklich sozusagen selbstständige Organe in den entsprechenden Regionen. Wobei, wie gesagt, es kommt halt auch auf die Größe drauf an. Das macht einen großen Unterschied, wenn das Reich sehr, sehr klein, sehr vielleicht sogar um einen Ort herum gebaut ist oder ob es ein großes Reich ist, mit das viel Fläche abdeckt vor allem auch und mehrere Machtzentren teilweise sogar besitzt.
Und vor allem, es geht auch um die Größe und natürlich auch um die Landschaft. Wenn du mitten im Gebirge oder wenn du ein riesiges Gebirge hast, dann sind die Reiche dort naturgemäß kleiner, weil du schlicht und ergreifend nicht so schnell von A nach B kommst. Die relative Größe ändert sich.
Ja, unterschiedliche sozusagen Umgebungen ermöglichen einfach, dass man langsamer oder schneller unterwegs ist. Und naja, wenn man nun mal an einem Gebirge ist, dauert es tendenziell eher länger, weil man mehr Strecke zum Umgehen braucht, weil man nicht einfach gerade durchgehen kann. Wobei auch das kann teilweise interessant sein, wenn man High Magic zum Beispiel hat, weil dann das Gebirge durchaus kein Problem natürlich ist und deswegen andere Regierungsformen ermöglicht, weil man nicht diese unterschiedlichen Organe hat, sondern eine Nachricht von A nach B innerhalb von Sekundenschnelle überbringen kann.
Auf jeden Fall. Oder anderes Gegenbeispiel zu den Bergen, Steppen. Auf Steppen kannst du im Vollgalopp von A nach B reiten und bist rasend schnell. Deswegen dort potenziell Reiche deutlich größer werden können.
Yep.
Eine Sache, die ich noch ganz am Anfang eigentlich erwähnen wollte, aber jetzt auch noch zum Tragen kommen. Gerade was Worldbuilding angeht, ist der Dungeon Master's Guide extrem hilfreich, weil da so viele unterschiedliche Ideen und Möglichkeiten drin stehen und auch ein ganz kleiner Guide ist, wie man es am besten macht, in welcher Reihenfolge. Kann ich nur empfehlen, weil dort sind, wie gesagt, so viele Ideen drin, dass man, wenn man es jetzt einfach mal durchliest, schon mal viel wert ist, weil man einfach mal kurz über einen kleinen Überblick bekommt, was man alles erstellen kann. Nicht, was man muss nicht alles erstellen, aber was man alles erstellen kann und vor allem, was für eine Variation es überall gibt. Ich würde sagen, können wir uns eigentlich dabei belassen? Wird es dieses Mal ein bisschen eine kürzere Folge als letztes Mal?
Ja, wobei wir ja jetzt noch überlegen können, was für ein Objekt wir mitnehmen.
Oh Gott, das habe ich ja total vergessen. Genau, was ein Objekt von unserem, das wir sprechen, vom Spiel benutzen. Fällt dir was ein, weil ich müsste erst suchen.
Also eine Sache, die ich in letzter Zeit etwas mehr damit gearbeitet hatte, war mein Kalender. Den hatte ich ja erwähnt gehabt. Und zwar, ich benutze eine Webseite für im Prinzip Fantasy-Kalender.
Ich kann sie verlinken, wir haben eine Webseite.
Ich wollte gerade sagen, inzwischen können wir sie auch verlinken. Und das Schöne bei diesem Kalender, der ist online verfügbar, frei verfügbar, kostenlos, ist, dass man nicht nur Monate und Tage einstellen kann, sondern man kann die Wochentage so einstellen, wie man will. Man kann so viele Monate, wie man will. Man kann Mondphasen hinzufügen, die automatisch erstellt werden. Einfach nur durch angeben, wie der Mond aussehen soll, von der Größe, wie lange er für die eine Umdrehung braucht.
Anzahl der Monde.
Anzahl der Monde auch. Auch relevant, man kann Feiertage angeben, an welchem Tag ist ein Feiertag oder irgendein spezielles Event oder ähnliches.
Man kann sie sogar automatisieren. Man kann sogar sagen, jeder zweite Vollmond in dem und dem Monat.
Ja, also man hat viele Möglichkeiten, um damit einen Kalender zu erstellen. Und da wir ja Zeitrechnung auch am Anfang als Element erwähnt haben und es für meine Welt aktuell relativ relevant ist, kann ich das nur empfehlen, damit zu arbeiten. Einfach mal anschauen und schauen, was man damit dann erstellen kann.
Oh ja, vor allem, was ich mir erstellt habe. Ich habe mir auch einen Kalender erstellt, wobei ein bisschen was fehlt. Also sagen wir so rum, der Kalender an sich existiert, Wochen und Monate existieren. Es existieren nur keine Wochentage oder Monate, also die Namen der einzelnen Tage und Monate gibt es noch nicht. Aber als Beispiel, was ich gemacht habe, ich habe zwei Monde in meiner Welt. Die haben sogar Namen. Teluf und Rianos. Und einer meiner Monde gibt die Wochenlänge vor und einer die Monatslänge.
Ah.
Teluf hat eine Phase von 12 Tagen. Das heißt, die Wochen sind 12 Tage lang. Das werde ich nicht rausschneiden können. Und Rianos hat einen Zyklus von 31 Tagen. Das heißt, die Monate sind 31 lang. 31 Tage lang.
Ah, also ein Monat ist so lang wie eine Mondphase des einen Planeten und eine Woche ist so lang wie die Phase von dem anderen Mond.
Genau. Und der Witz ist, Neujahr ist, wenn beide Monde Neumond haben. Gleichzeitig. Was gleichzeitig ein neuer Monat und gleichzeitig eine neue Woche und dadurch auch gleichzeitig ein neues Jahr ist. Natürlich hast du einen, ist es ein künstlich erzeugter Zyklus, sowas wird es niemals in der Realität geben. Aber das ist ziemlich egal, weil die Götter sind irreal. Diese Welt wurde nicht natürlich erschaffen, sie wurde künstlich erzeugt.
Außerdem, man sieht auch daran, solche Tools helfen beim Worldbuilding doch sehr, weil auf das muss man natürlich auch erstmal kommen und das umsetzen zu können, dass man es dann auch sehen kann, ist sehr schön.
Ich habe eine Weile gerechnet, ja. Eigentlich ziemlich einfach. Also eine Woche ist 12 Tage lang, ein Monat ist 31 Tage lang. Es sind alle gleich lang, alle Monate. Und ein Jahr ist 372 Tage lang. Den mathematisch geneigten Hörer wird es vielleicht kurz anfangen zu rechnen. Und ja, 372 sind 12 mal 31.
Ah, I see. Ja.
So kriegst du es nämlich hin, dass die garantiert in Phase sind. Wichtig ist dabei, dass die keinen gemeinsamen Teiler haben. Ansonsten hast du nämlich irgendwo mal einen Punkt, wo Woche und Monat am gleichen Tag anfängt. Der Witz ist, jetzt muss ich mir noch Geschichten für Telefonierendes ausdenken. Ich habe Ideen, das ist noch nicht mal ganz richtig. Ich habe Konzepte, die ich mir mal ausgedacht habe. Aber das sind wieder so Sachen. Es gibt immer wieder so, man weiß nie, wann es einen reißt und man irgendwas schreibt.